16 Uhr. Radio Free FM präsentiert die Plattform. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen, ihr macht eine besondere Veranstaltung, vielleicht auch zu einem besonderen Anlass, ihr findet, dieses Thema sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen, dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5. Interesse? Mitmachen auf www.freefm.de oder anrufen Ulm 938 6284. Stichwort Plattform.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Am kommenden Samstag ist es soweit. Die VH Ulm öffnet nach der großen Sanierung wieder ihre Türen. Ein Kraftakt, der wahrscheinlich nicht ganz ohne Schwierigkeiten und natürlich mit ziemlich großem Aufwand möglich war. Über diesen Umbau, seine Begleitumstände und das kommende Programm möchte ich mich heute mit der Leiterin der Ulmer Volkshochschule, Frau Dr. Dagmar Engels, reden. Wunderschönen guten Tag, Dagmar.
Hallo Rainer, hallo alle zusammen.
Du und dein Team, ihr habt in den vergangenen Monaten in einem Container gelebt. Habt ihr denn schon Big Brother Caller?
Also wir waren kurz davor. Im Anfang fanden wir es ausgesprochen aufregend und auch irgendwie cool und toll. Und es hat super gut geklappt, den ganzen Juli über. Und es haben alle mitgemacht. Drei Kolleginnen haben gesagt, sie können sich das nicht vorstellen. Sie möchten lieber einen Heimarbeitsplatz. Auch das haben wir eingerichtet. Die waren voll vernetzt. Aber die im Container waren, unten zu sechst und oben zu neunt, die haben es im Juli prima hingekriegt. Dann kamen Sommerferien und dann Mitte September ging es richtig los mit der Einschreibung und gerade unten unheimlich viel Publikumsverkehr. Und da hatten wir dann den Koller. Also da hat man es schier nicht mehr ausgehalten. Das war schlimmer als die Hitze. Aber man muss sagen, wir haben die Stimmung gehalten und haben gesagt, das Ende ist absehbar. Der Umzug hat ein zweites Mal perfekt geklappt, aber jetzt liegen die Nerven ein bisschen brach.
Habt ihr denn schon alle Kisten und alles wieder drüben? Also ist der Container ist leer?
Die beiden Container, in denen die Büros waren, sind leer, aber vor allen Dingen die 11 Container, die bei der Umzugsfirma waren, sind auch leer.
11?
11, okay. Aber die Kisten im Einsteinhaus sind noch nicht alle leer.
Ja, man kennt das ja mit den Umzügen. Ja. Ne? Also wie lange sind wir jetzt hier? 4 Jahre? Ich habe auch immer noch welche auf dem Dach stehen.
Wir haben unheimlich viel entsorgt. Wir haben weggeschmissen ohne Ende. Wir haben mindestens schon 4 Container entsorgt. Und jetzt beim Wiedereinzug entsorgen wir nochmal. Es ist genial, weil das Haus so schön ist. Und wir finden es jetzt viel schöner, wenn es nicht so vollgerumpelt ist.
Habt ihr denn auch beim Umzug irgendwelche Sachen gefunden? Oder seid ihr über Sachen gestolpert, die längst vergessen glaubten, die jetzt total interessant waren wiederzufinden? Sowas passiert ja auch gerne, ne?
Ich muss es gestehen, wir haben eine Kiste mit Katalogen gefunden von der Ulmer Denkstätte Weiße Rose. Und diese Kataloge waren jetzt 3 Jahre out of print. Wir konnten uns nicht leisten, neue zu drucken. Dann haben wir schließlich welche gedruckt und dann haben wir jetzt eine Riesenkiste gefunden. Also wir haben jetzt Weiße Rose Kataloge bis auf Weiteres.
Das ist doch schön, da gehen sie schon mal nicht aus.
Ja, also solange ich Volkshochschulleiterin noch bin, gehen sie, glaube ich, nicht mehr aus.
Gut, ich hatte es ja am Anfang schon angedeutet, bei euch ist ein Riesenumbau eben vonstatten gegangen. Mhm. Für alle die jetzt zuhören und mit dem Container irgendwie nicht so ganz klarkommen, was wir hier so insidermäßig geredet haben. Dieser Container stand nicht ohne Grund neben eurem Hauptgebäude. Schuld daran, in Anführungszeichen, war eine Generalsanierung, kann man fast sagen,
das
oder?
Das war offiziell eine energetische Sanierung.
Ah, okay, nennt man das so.
Ja, das war es auch. Bloß eine gründliche energetische Sanierung hat enorme Konsequenzen. Wenn man das richtig macht, dann hat man im Prinzip das halbe Haus entkernt.
Ja, so sah das auch aus.
Ja, ja. Also, soll ich mal sagen, was alles gemacht worden ist?
Ja, gerne.
Ja? Fangen wir außen an. Also erstmal sind die ganzen Außenplatten abmontiert worden. Die Unterfütterung, die Dämmung aus den 60er Jahren kam runter. Und damit war das Haus ungefähr 7-8 Zentimeter dünner. Die ganzen Fenster sind rausgekommen. Und dann hat man die Außenhaut wieder aufgebaut, und zwar mit einem zeitgemäßen Dämmmaterial. Und das Haus ist jetzt 15 Zentimeter dicker. Und wir haben neue Fenster und wir haben einen völlig neuen Sonnenschutz. Die neue Außenhaut, das sind keine, ich glaube, das waren so eine Art Eternitplatten. Was wir jetzt haben, sind Aluplatten. Und die Fenster sind auch nicht mehr dunkelgrau und die Gerüste davor, sondern schwarz, weil dunkelgrau, die Farbe, ist ökologisch nicht mehr produzierbar. Dann ganz neue Platten im Eingangsbereich, dann innen drin. Innen drin eine ganz neue Beleuchtung und also eine ganz neue Elektrik. Und das war nötig. Und die Folge der neuen Elektrik waren neue Lampen. Und die Folgen der neuen Lampen waren eine neue Decke. Und weil nach diesen ganzen Arbeiten ja alles versifft war, ist das ganze Haus frisch gestrichen worden. Und wir haben neuen Teppichboden bekommen. Und jetzt sind die feuerpolizeilichen Auflagen heutzutage ganz anders als in den 60er Jahren. Das Einsteinhaus ist jetzt das Haus der Türen. Es gibt unheimlich viele Verbindungstüren zwischen Räumen, weil neue Fluchtwege geschaffen werden mussten. Und weil so viele neue Türen da sind, müssen die auch alle feuerpolizeiliche Auflagen erfüllen. Also haben wir unheimlich viele neue Türen. Also das Haus sieht super aus, innen wie außen. Es ist ganz, ganz viel neu und alles im alten Stil. Der Teppichboden ist für uns nochmal produziert worden, den gab es gar nicht mehr. Also es ist gigantisch, wie es aussieht.
Das ist ja auch ganz interessant. Da möchte ich auch nachher nach einer kleinen Pause, musikalischen Pause, unbedingt mal drauf eingehen, weil das Haus hat ja Geschichte. Mhm. Und um eigentlich zu verstehen, was jetzt hier alles passiert, muss man ja eigentlich nur das andersrum machen, muss man eigentlich die Geschichte voranschieben. Aber ist kein Problem, die schieben wir gleich hinterher. Ja. Nur eines noch, ich habe vorher das Wort Generalsanierung in den Mund genommen und du hast gesagt, nein, so ist es nicht, aber so, was du mir gerade erzählt hast, ist es das ja eigentlich. Ne?
Ja, nein. Ich wüsste noch ein paar Sachen, die man halt machen können.
Also, ich habe gesehen, ich glaube, irgendwo habt ihr auch ein bisschen angebaut, ne? Oder irgendwas ist...
Nee.
Das hat
da
das
müsste
nur so
ausgesehen. Der Bürgersteig direkt unterm Haus an der Südwestecke. Darunter hatte sich ein reges Eigenleben aus Käfern, Maden und Ähnlichem entwickelt. Da war irgendwo eine Ritze und da war Feuchtigkeit reingekommen. Mhm. Und das musste alles neu gemacht werden. Ach so, angebaut worden
am,
ist
am Kaffee,
minima.
Oder?
Nee, nix. Da ist nur eine Rampe hingekommen für Rollstuhlfahrer.
Ah, okay.
Und die Brücke rüber zur Anmietung Bärengasse, da ist eine zweite Etage drauf gebaut worden, aber auch nur als Fluchtweg.
Ah, also das Haus der Fluchtwege.
Ja.
Ja, dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen.
Nee, absolut nicht. Wir brauchen alle nichts mit dem Sprungtuch raus, wenn es brennt.
Habt ihr diese Fluchtwege irgendwann aus irgendeinem Grund mal gebraucht? In der
Vergangenheit? Nein, Gott sei Dank noch nie, aber das ist auch besser so.
Okay, ich würde sagen, jetzt lassen wir es an diesem Punkt mal gut sein. Nachher reden wir ein bisschen über die Geschichte dieser Volkshochschule. Jetzt habe ich gerade nach dem, wie heißt das nochmal richtig?
Ulmer Volkshochschule, Einsteinhaus. Oder Pfarrer Ulm.
Ja, Einsteinhaus. Das war es, was ich gerade gesucht habe. Also, da redet man so oft drüber nach und dann entfällt einem das. Nachher reden wir ein bisschen über die Geschichte des Einsteinhaus. Jetzt hat der Fabiano für uns heute die Musik zusammengestellt.
As it goes, I got to walk here for leap on the boat. I do not believe you, so what? There will come a day when I have to throw these leaps away.
So, wir sind mittendrin, beziehungsweise relativ am Anfang, aber schon mittendrin in der heutigen Ausgabe der Plattform. Im Prinzip haben wir diese Woche sowas wie ein VH-Schwerpunkt. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir ein bisschen über das Haus sprechen. Das Gebäude der Ulmer VH ist ja nun durchaus geschichtsträchtig, kann man so sagen. Zum einen wurde es nicht sogar auch von Max Bill entworfen?
Von Eichmüller.
Okay.
Aber es ist nicht nur geschichtsträchtig, es ist ein Kulturdenkmal.
Ja.
Es ist in diesem Jahr unter Denkmalschutz, aber der besonderen Art, nämlich als Kulturdenkmal eingestuft worden.
Das ist nämlich noch eine ganz andere Hausnummer. In den frühen Tagen neben der VH auch anfänglich die HFG, ne?
Nee.
Nicht?
Die HFG gab es ja schon nicht mehr. Die HFG hat 1968 aufgehört und 1968 ist unser Grundstein gelegt worden.
Ah, okay, verstehe.
Aber als die HFG 1953 anfing, da haben die mit ihren Kursen in den Räumen der Ulmer Volkshochschule am Marktplatz 5, wo heute das Museum
ist. Das habe ich jetzt durcheinander gebracht, genau. Ich wusste, dass am Anfang der HFG die VH schon eine Rolle spielte, also mehr räumlich. Ne?
Nee, und die VH-Leute haben ja auch die HFG gemacht. Und ins Leben gerufen. Mhm. Das waren ja Inge Eicher-Scholl und Otto Eicher.
Eben.
Ja.
Und wir haben ja dann jetzt auch noch in der heutigen Zeit haben wir auch die Gedenkstätte bei euch im Haus. Von daher eigentlich, wie gesagt, geschichtsträchtig. Ne?
Ja.
Jetzt sag mir doch einfach mal, für die Leute, die es nicht wissen, und ich glaube, das sind mehr, als man glaubt, wann hat es eigentlich angefangen? Wann wurde dieses Haus eigentlich gebaut und vor welchem Hintergrund?
Ja, also dann fange ich jetzt mal ganz kurz nicht mit dem Haus an, sondern mit der Geschichte. Die VH ist 1946 gegründet worden. auf Initiative der Amerikaner als Re-Education. Und das waren viele Volkshochschulen. Aber das ganz Besondere an der Ulmer Volkshochschule ist, dass sie von der überlebenden Schwester von Hans und Sophie Scholl, den Weiße-Rose-Studenten, gegründet worden ist im Geiste der Gemordeten. Und von daher war die politische Intention und die politische Bildungsarbeit in der Ulmer Volkshochschule immer ausgeprägter und ist es bis heute als in anderen Volkshochschulen. Und die Inge Eicher-Scholl hat es zusammen mit ihrem späteren Mann Ottel Eicher, einem ganz guten Freund von Hans Scholl, gegründet. Und sie war Chefin bis 1974. Und sie hat bereits 1949, 3 Jahre nach der Gründung, eine Veröffentlichung vorgenommen, wo drin steht, die Volkshochschule braucht ein Haus, und hat damals die Bausteinaktion gestartet. Da sind Scheine verkauft worden für, ich weiß nicht, 2-3 Mark. Und ihr Ziel war nämlich, den Bau selbst zu finanzieren. Und das ist ihr dann zur Hälfte mit diesen Bausteinen gelungen. Und es hat natürlich lange gedauert, bis sie einen Co-Finanzierer gefunden hat. Das war das Land Baden-Württemberg. Und mit einem Darlehen beim Land Baden-Württemberg, was die Stadt Ulm abbezahlt hat. Ja, und so ist das Einsteinhaus von Architekten, die der Hochschule für Gestaltung, der HFG, nahestanden, gebaut worden. 1968. Und das Kuratorium der VH, praktisch das Aufsichtsgremium, hat schon in den frühen 50er Jahren die Genehmigung von Einstein eingeholt, dass das Haus seinen Namen tragen darf.
Ah, das ist ganz offiziell abgesegnet.
Ja, ja, sicher. Okay. Und das ist interessant, weil den Ulmern ist ja verwehrt worden von Einstein, die ehemalige Einsteinallee oder Einsteinstraße, die dann irgendwie Goebbelsstraße oder so hieß, die sollte ja dann nochmal wieder Einstein genannt werden, Ende der 40er Jahre. Und da hat Einstein ja dann gesagt, nennst du doch gerade Wendehalsstraße. Also die Erlaubnis hat er nicht gegeben, aber Inge Eicher-Scholl mit dieser Geschichte im Hintergrund hatte die Genehmigung gegeben. Und es ist ja auch so, man braucht ein Haus, damit Volkshochschule sichtbar ist. Das ist nichts, wenn Volkshochschule nur in verschiedenen Schulgebäuden ist. Und das Einsteinhaus war das erste Haus, was in Baden-Württemberg nach dem Krieg für eine Volkshochschule gebaut worden ist. Und es ist immer noch einmalig, weil es kein anderes Volkshochschulhaus gibt, was so viel Platz hat, nur für Menschen, die sich treffen wollen. Also unsere großen Foyers und damit jetzt auch heute, wo die Denkstätte untergebracht ist, Foyers, die ideal sind für Feste wie Encuentros, für Märkte, für so Selbsthilfeinitiativen, die sich zeigen wollen, die miteinander in Kontakt treten wollen. Das Einsteinhaus ist ein Ermöglichungsort par excellence und die Architektur ist dafür ganz entscheidend.
Ja, die Architektur, die du ansprichst, die ist ja auch, sieht man von außen, relativ streng, entspricht an dem Gedanken der HFG, ja. Also auch aus der Bauhaus-Tradition raus. Genau, das hat's ja sicher auch mit noch einen Grund, warum der Denkmalschutz da greift. Das hat er ja in vielen deutschen Städten nicht getan, gerade bei solchen Gebäuden, die also ganz furchtbar hässlich sind und dann abgerissen wurden. Mhm. Die VH ist da Gott sei Dank verschont geblieben. Ganz im Gegenteil, ist jetzt auf den neuesten Stand gebracht. Wem gehört die VH eigentlich, das Einsteinhaus, heute?
Der Stadt Ulm.
Der Stadt Ulm.
Wir hatten ja immer katastrophale finanzielle Probleme, weil die Landes-, aber vor allen Dingen auch die städtische Kürzung so zurückgegangen war in den vergangenen circa 20 Jahren. Und als es dann gar nicht mehr ging, hat es ein Konsolidierungskonzept gegeben. Und um uns zu helfen, hat die Stadt das Einsteinhaus Ende 2007 von uns abgekauft. Und seitdem ist uns eine enorme finanzielle Last genommen. Seitdem muss man auch sagen, flankierend der Landkreis und die Landkreisgemeinden und Neu-Ulm etwas haben den Zuschuss erhöht. Ja, und jetzt ist die VH in einem relativ gesicherten grünen Bereich, was die Zahlen angeht. Und die Sanierung, die jetzt stattgefunden hat für 2,35 Millionen Euro, das hätte die VH nie im Leben stemmen können. Und es ist traumhaft, dass die Stadt es gemacht hat.
Aber die Stadt hat sich ja auch selber geholfen, weil wenn wir mal überlegen, was da jetzt an Energiekosten, denke
ich, in Zukunft... Die Energiekosten zahlen wir selbst. Wir zahlen alles selbst.
Ja. Das ist aber schön für euch. Nicht, dass ihr die selbst zahlt, sondern dass ihr jetzt ein Haus habt, das auf einem modernen Stand ist. Ja, das meinte ich. Das ist schön für euch. Klar. Weil das dürfte es ja jetzt sein. Ne?
Also die Stadt, die VH hat ein Gesamtetat von 3,6 Millionen und von diesem Gesamtetat finanziert die Stadt runde 500.000 Euro. Den Rest finanzieren zum ganz kleinen Teil Land und Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm und andere Kommunen, aber die VH finanziert sich zu etwa 65% nur aus Teilnehmerbeiträgen.
Ich wollte gerade fragen, wo soll das Geld denn eigentlich herkommen? Das
von Teilnehmern.
Ist ausschließlich aus diesem Fonds. Also ihr habt sonst keine Einnahmequellen.
65% Teilnehmerbeiträge und 35% Zuschüsse.
Ja, gut, klar, die Zuschüsse. Aber ich habe sonst keine Möglichkeit.
Nee.
Irgendwo noch mit Vermietungen oder sowas?
Ja,
macht ihr das auch? Oder?
Wir vermieten schon, aber...
Aber auch da bleibt nicht wirklich...
Nein, vor allen Dingen ist es gar nicht so viel Zeit übrig zum Vermieten, weil wir die Räume alle selbst brauchen. Und gerade abends und vor allen Dingen morgens bricht das Haus aus allen Nähten. Und abends und nachmittags kann man ja auch noch in Schulräume und sonst wohin, aber morgens ist ganz schwierig, da haben wir immer Raummangel.
Ja, das haben wir selber von FreeFM ja schon mitbekommen.
Ja?
Ja, wir sind ja bei euch auch zu Gast gewesen mit Workshops puncto Technik die letzten zweimal. Jetzt mussten wir es hier machen. Mhm. Wir werden wieder zu euch kommen.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, wie schwer die Terminkoordination war.
Ja, das ist
also Termine zu finden, die da noch reinpassen, wenn man nicht früh genug dran ist.
Ja,
aber spricht
genau.
Ja für euch, ne? Mhm. Volles Programm. Über euer kommendes Programm werden wir später auf jeden Fall noch sprechen. Ein sehr interessanter Aspekt, wenn wir jetzt beim Haus noch bleiben, den ich immer ziemlich heiß finde, ist der Club Orange, in dem ja sehr, sehr viel an Veranstaltungen auch stattfindet. Wie sieht der denn jetzt aus? Hat er sich verändert?
Nein, das sieht genauso aus wie vorher, nur viel schöner und heller und bessere Luft. Also die Bühne, die immer schon vorne war, die ist jetzt durchgezogen worden bis zum Fenster. Das sieht besser aus. Ein neuer Teppichboden da, neue Decke, neue Beleuchtung.
Aber orange ist ja immer
alles orange. Es sind die gleichen Sessel da drin, die gleichen Lampen. Aber es sieht viel frischer aus. Im Moment fehlt noch der Vorhang und die Beleuchtung hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Aber bis zum großen Fest am Samstag sollte alles da sein.
Da sind jetzt, wie du sagst, gerade die Stühle. Das heißt, es gibt eigentlich nach wie vor Originalmöbel?
Ja klar, das ganze Haus ist voller Originalmöbel mit den berühmten Eames-Stühlen. Also es gibt kaum ein anderes Haus, denke ich, in Europa, was so durchgehend mit Eames-Stühlen möbliert ist, mit den Schalensesseln und auch mit den Stapelstühlen.
Die damals erschwinglich waren und heute wahnsinnig teuer wären, wenn man sie nachkaufen würde. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir schon wieder 10 Minuten geredet übers Haus. Nächste Stufe ist, würde ich sagen, dann mal eure Eröffnung, die nächsten Samstag ansteht. Aber da reden wir drüber, nachdem wir jetzt ein bisschen Musik hören. Wir sind heute hier, um über die VH zu reden, beziehungsweise haben jetzt schon ein bisschen um die Vergangenheit gekümmert, haben gehört, dass... Man hat das ja gesehen, wenn man in der Stadt unterwegs war, die VH ordentlich saniert wurde, dass die jetzt in neuem Licht erstrahlt. Mhm. Ihr seid da schon am Arbeiten, eigentlich hinter den Türen so, aber die Eröffnung, also die offizielle Eröffnung ist Samstag, ne?
Ja, genau. Also wir sind letzte Woche eingezogen und seit gestern Montag läuft der Kursbetrieb. Ab sind auch schon Veranstaltungen im Haus, aber die große Wiedereinzugsparty, Eröffnungsparty, die ist am Samstag ab 18 Uhr und dann im ganzen Haus mit Musik auf 3 Etagen und von 18 bis 19 Uhr, soll ich mal erzählen?
Ja, immer raus damit.
Also da ist die offizielle Übergabe des Hauses durch den Eigentümer an die Mieterin, also durch Stadt Ulm, vertreten durch unseren OB Ivo Gönner, an die Ulmer Volkshochschule. Und unser Vorsitzender ist da, Dr. Hartung, und auch der Architekt, der Adrian Hochstresser. Und umrahmt wird dieser offizielle Teil von 6 bis 7 von 3 Musikern. Zwei von denen haben auch damals in den 70er Jahren im Einsteinhaus Musik gemacht, nämlich der Helmut Busch von der Südwestpresse und der Roland Meyer von der Neu-Ulmer Zeitung. Und dann gibt es noch einen Musiker, dessen Namen ich gar nicht weiß, aber der spielt bei Saxoforte. Das ist so der Profi, den man sich ausgeliehen hat am Saxophon, dem ganzen... Um das Ganze abzurunden. Also die 3 werden so die Reden umrunden, umrahmen.
Ja, und dann lasst ihr ja im Sinne einer alten Veranstaltung, die es vor vielen, vielen Jahren schon mal gab, habe ich gelesen, abends dann eine Party steigen.
Ja, genau. Das Ganze hieß früher Offener Samstag, war legendär in Ulm in 70er Jahren, weil das der einzige Ort war, wo man hingehen konnte, wenn man jung war und wo die Eltern es erlaubt haben. Das war immer samstags nachmittags, einmal im Monat im Einsteinhaus.
Und nachmittags
nachmittags und abends. Und da gab es alles. Kino, Diskussionen, was selbst zu mitmachen, Ausstellungen, Fotoworkshops. Ganz so viel haben wir nicht, aber wir haben eine Talkshow mit Aktivisten von damals und Jugendaktivisten heute, also über offene Samstags damals, was da ablief. Wir haben eine ganz coole Fotoausstellung mit Bildern aus den 70er Jahren, aus Zeitungsarchiven und die wir selbst hatten. Also wie das damals aussah, alle im Stil der jugendbewegten 70er Jahre. Die Haare wurden langsam länger und es wurde für Jugendhäuser in Ulm gekämpft, auch hier vor dem Büchsenstadel. Das war ja dann das erste Ergebnis, dass das kam, erkämpft wurde. Und wir zeigen Filme im unteren Saal. Es gibt Filme aus den 70er Jahren. Es gab vom damaligen Südwestfunk eine Reihe über Jugendhäuser in Baden-Württemberg. Und der erste Film ist im Einsteinhaus in Ulm gedreht worden, denn da begann die Bewegung, da war sie am heißesten. Und dann haben wir noch Musik. Also ab 7 Uhr spielt eine Jazzband im Atelier und ab 9:30 spielt Bühler für die Ü30er im Foyer vor dem Club Orange. Das ist eine Band, die spielt 80er, 90er Jahre Musik. Und dann für die Jugend ab 22 Uhr die U30er im Untergeschoss Furasol, die auch schon zum Ende der Graffiti-Aktion da waren und ein großes Publikum gezogen haben. Da hoffen wir, dass diesmal auch wieder so ist.
Mhm. Und habe ich da nicht noch was von einem DJ gehört?
Der DJ ist nach Furasol unten im Untergeschoss und den kennst du, weil der von Radio Free FM ist, oder?
Nein, er war ganz früher mal bei uns, aber man kennt ihn ja und er ist ein guter Bekannter.
Wie heißt er?
Quasimodo, oder?
Ah, ja.
Ja, seines Zeichens eine Hälfte der legendären Kinderzimmer Productions, die ja vor kurzem ihr definitiv letztes Konzert in Wien gegeben haben mit dem Sinfonieorchester und deswegen meine Frage. Der wird also den Schlusspunkt machen, oder wie?
Ja,
oder
der macht den Schlusspunkt und da sollen dann auch alle hin. Also nicht mehr nur die Jugend. Wer dann von oben noch weiter tanzen will, soll dann auch in den U1 ins Untergeschoss gehen und da weiter tanzen. Das wird bestimmt gut und ich denke, dann kann man den Generationentrennung auch aufheben. So ab 12 Uhr oder so.
Ja, die Kinderzimmer Productions. Nicht aus dem letzten, sondern aus dem vorletzten Konzert. Unplugged. Mit einem Sample aus den 80ern. Also irgendwie auch ein bisschen einen Schritt zurück. Ne? Mhm. Ihr blickt auch, haben wir ja gehört, am Fest durchaus zurück. Aber ihr blickt natürlich auch in die Zukunft, würde ich mal sagen. Jetzt mit so einem hübschen neuen Haus. Mhm. Du hattest mir die Tage mal erzählt, dass es ein wahnsinnig schönes Gefühl ist, durch diese Räume jetzt zu laufen.
Ja, es ist so hell und freundlich und es ist viel ruhiger, weil die Fenster so dicht sind. Man hört überhaupt nichts von draußen und die Treppenstufen, die sind, also der Beton, der ist nochmal gepolstert worden und dann erst darauf der Teppich und dadurch ist das weich und schluckt mehr Geräusche. Nee, und es sind auch alle Leute unheimlich glücklich, dass es so schön ist, aber ich glaube auch, es hat einfach gefehlt. Nach 3 Monaten hatten viele Leute, die da regelmäßig arbeiten oder lernen, Entzugserscheinungen. Und das ist jedes Jahr im Herbst sehr schön, aber dieses Jahr ist eben noch schöner.
Du hattest mir die Tage eine wunderschöne Anekdote erzählt, die ich dich bitten möchte, nochmal zu wiederholen, weil ich glaube, die ist sehr, sehr, sehr... plakativ, das war die Geschichte mit den Jalousien im Eingangsbereich. Die Damen, die dort unten arbeiten, die normalerweise immer zu hatten und jetzt dann.
Ach so, ja.
Das fand ich super schön und ich glaube, das sagt sehr viel über die Atmosphäre aus.
Ja. Also, es gibt im Einsteinhaus, gab es früher nur die Anmeldung und den Lesesaal, da war einfach Glas, da konnte man durchschauen, also eine Glaswand. Heute gibt es auch noch Seminarräume nur mit Glaswänden. Und über die letzten Jahrzehnte hatte sich das eingebürgert, dass da Lamellen hingen, weil diejenigen, die da arbeiteten oder lernten, gesagt haben, sie fühlen sich gestört, wenn man sie sieht und sie können sich nicht konzentrieren. Und ich habe das immer gehasst wie die Pest, weil es so hässlich ist und weil das Haus davon lebt, dass man sieht, was die Menschen drin machen und es gibt eigentlich auch nichts zu verbergen. Naja, und jetzt ging es darum, kommt da wieder die Vorhangschiene hin für die Lamellen, damit die Frauen, die in der Anmeldung dort arbeiten, wenn geschlossen ist, hinter der geschlossenen Wand arbeiten können und nicht gestört werden von Ulmern, die wie wild gegens Glas klopfen. Und dann haben die gesagt, sie wollen es wieder und ich habe halt mit den Schultern gezuckt und habe gedacht, sei es drum, ich schaff's halt nicht. Und gegen den Willen der Kolleginnen und Kollegen bringt es auch nicht. Und eine halbe Stunde später kam die Frau Hepp und sagte, Frau Engels, wir haben uns überlegt, wir wollen die Lamellen nicht mehr. Wir kriegen das auch so hin. Das Haus ist so schön und so klar und so puristisch. Da passen die Lamellen einfach nicht rein. Ja, da habe ich mich riesig gefreut. 19 Jahre als Volksschulleiterin und jetzt sind die Lamellen weg.
Aber du hast 19 Jahre warten müssen.
Ja, klar. Aber ich meine, dieses Haus, ich bin mit der Gestalterin, die Türen beschriftet, durchs Haus gegangen und habe noch alle möglichen Sachen, auf Dinge hingewiesen, was nicht sein darf und das nicht und das nicht. Und zum Schluss sagte sie, ja, Dagmar, das ist dein Haus. Klar, zum Beispiel, wer weiß schon, dass im Einsteinhaus nur Tische stehen dürfen mit eckigen Tischbeinen, weil das die Originaltische sind. Und ich finde, ins Einsteinhaus passen keine runden Tischbeine. Aber es gibt heute überhaupt keine runden, eckigen Tische mit eckigen Beinen mehr. Und darum haben unsere Hausmeister im letzten Jahr die alten Tische alle neu verschweißt, die Stahltische. Und jetzt kaufen wir Anfang des nächsten Jahres neue Holzplatten drauf. Und dann haben wir die Originaltische mit eckigen Beinen. Weil das Einzige, was so rund im Einsteinhaus ist, das sind die runden Tische zu den Eames-Schalenstühlen. Und sonst muss es eckig sein.
Das ist jetzt eine Sache, die ihr euch selber auferlegt habt. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr aufgrund der Tatsache des historischen Anspruchs, der euch verliehen worden ist als Kulturdenkmal, wahrscheinlich jede Menge Auflagen habt, an die ihr euch halten müsst.
Ja, es muss so bleiben. Der Club Orange mit den Lampen, den Stühlen. Aber ich meine, das wollen wir ja. Und es ist so, die Inga Eicher-Scholl hat immer gesagt, das heißt nicht Volkshochschule Ulm, das heißt Ulmer Volkshochschule. Ulm ist nicht ein Ort in dem Fall, sondern Ulm ist Attribut und es zeichnet die VH aus und prägt sie und sie ist anders als alle anderen. Und dieses Besonderssein, das drückt sich in ganz vielem aus und das muss man in einer Einrichtung, die letztendlich so heterogen ist, mit so einem großen, breiten Programm, mit 600 Dozenten, die für uns unterrichten, Da muss das Erscheinungsbild und wie die Einrichtung zu sehen ist, das muss sehr klar sein, identifizierbar. Und daran arbeiten wir, und das habe ich mir auch besonders zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass das dieser klare rechte Winkel bleibt. Und ich muss immer dran denken, Otto Eicher hat gesagt, es ist bezeichnend für den Ulmer Funktionalismus, dass wir klare Linien haben, denn wer von klaren Linien umgeben ist, der lässt sich auch nicht von irgendwas Verquastem, wie zum Beispiel dem Nationalsozialismus, verführen. Also in einer klaren Umgebung hat man auch klare Gedanken. Und ja, dafür steht es Einsteinhaus und ich tue mein Möglichstes, dass das so bleibt.
Jetzt geht er also ran mit den klaren Gedanken, rein in den nächsten Katalog. Ja. Muss man bei euch ja schon sagen, das ist ja schon keine Infobroschüre mehr, Das ist ein Katalog, das ist ein dickes Buch. Ja. Wie viele Seiten hat euer Programm?
240.
Boah. So auf 240 Seiten relativ klein geschrieben, muss man sagen.
Aber,
also
aber mit genügend Durchschuss, sodass man es gut lesen kann?
Ja, aber ich brauche da eine Lesebrille zu. Egal. Das ist wahnsinnig viel, ein Angebot, das super in die Breite geht.
1500 Kurse und 200 Einzelveranstaltungen.
Gibt es einen Schwerpunkt?
Ja. Wir haben immer einen Schwerpunkt seit mehreren Jahren und der Schwerpunkt in diesem Semester heißt Jugend. Und zwar deshalb, weil das Einsteinhaus ja auch wieder jung ist. Und auf der einen Seite mit dem offenen Samstag schauen wir ein bisschen in die Geschichte der Jugend des Einsteinhauses, aber im aktuellen Programm schauen wir uns an, wer ist die Jugend heute, wie ist sie, was wollen nicht mehr ganz Junge über die Jugendlichen wissen. Und da ist gerade jetzt am Donnerstag zu einer untypischen Zeit um 15 Uhr, also am 14. Oktober 15 Uhr, ist der Dr. Klaus Hurrellmann zu Gast. Das ist der Autor der bekannten Shell-Studien, die alle paar Jahre erscheinen, alle 3 bis 4 Jahren, die Informationen geben darüber, wie tickt die bundesrepublikanische Gesellschaft und vor allen Dingen, wie ticken die Jugendlichen, was ist ihnen wichtig. Und der ist zu Gast mit dem Vortrag Jugend 2010, eine Einschätzung. Also da hört man es wirklich ganz, ganz authentisch. Was sind die Trends und wie sind die Jugendlichen, was sind ihre Ziele, ihre Ideale?
Ja, man hat das ja auch an den Plakaten gesehen, die an den Stelen hingen. Wir hatten es vorher ganz kurz davon. Die waren schreiend bunt, grell, gelb, glaube ich. Wie das VH-Programm, das neue, genau.
Das ist so eindeutig, wie Erwachsene sich die Jugend vorstellen. Darum haben wir gedacht, da brauchen wir nicht Jugend draufzuschreiben.
Wer hat das grafisch entworfen?
Der Pancho Ballweg, der alles für die VH entwirft.
Ihr habt einen Mann, der das alles in der Hand hat.
Alle Plakate und alle Anzeigen, das VH-Programm.
Okay, auch schön, wenn man sich eine durchgehende Linie leistet und das passt ja eben auch zum Haus. Das muss ganz klar so sein. Rund um das Thema Jugend ist der Schwerpunkt, sagst du, das ist das, was aus... wie darf man das verstehen? Also, was passiert da noch sonst so?
Die VH hat ja abends viele Vorträge oder Talkshows oder Interviews und verschiedene Reihen. Und wir haben eine Reihe im Bereich Gesellschaft, die der Lothar Heusung konzipiert hat. Die heißt, wenn die Eltern schon alles aufgebaut haben, bleibt den Söhnen und Töchtern nur noch das Einreißen. Ein Zitat von Karl Kraus. Und unter diesem Motto lässt er einen Blick werfen darüber, wie ist die Jugend heute? Zum Beispiel darüber, wie Jugend in den Medien vermarktet wird. In zum Beispiel Serien wie Deutschland sucht den Superstar. Oder aber auch die Frage, wie gewalttätig ist die Jugend? Oder es gibt jedes Jahr im Einsteinhaus ein Forum Jugend. Und da kommen also praktisch die Spezialisten zum Thema Jugend in Ulm aus den Beratungsstellen oder von der Drogenhilfe zusammen, informieren sich einen Vormittag über aktuelle, die Jugend betreffende Themen. Und dieses Jahr heißt das Thema virtuelle und reale Welten. Aber wir haben zum Beispiel auch die Reihe in der religiösen Bildungsarbeit, die heißt Jugendkult. Und darin ganz aktuell tritt am nächsten Montag der Matthias Drobinski an mit einem Vortrag Die katholische Kirche vor dem Neuanfang. Wenn man über Jugend und Kirche redet, kann man im Moment natürlich nicht an den Missbrauchsgeschichten vorbeigehen. Und Matthias Drobinski ist der Redakteur der Süddeutschen Zeitung, der die besten langen Artikel, ich glaube bundesweit, geschrieben hat über die über den Missbrauchsskandal, vor allen Dingen auch darüber, was das für die katholische Kirche intern bedeutet, wo die umdenken müssen, wo sie sich selbst ganz neu definieren müssen. Und dazu haben wir am Montag um 20 Uhr einen Vortrag im Einsteinhaus.
VH ist unser Thema heute, unser Gast Dr. Dagmar Engels. Die Dagmar sage ich jetzt einfach mal, man hat ja gemerkt, wir duzen uns, also man kennt sich, schließlich sind die Free-FM und die VH
ganz eng verbunden.
Ganz eng verbunden. Da gab es ja in den Anfangstagen doch durchaus Sachen, von denen ich noch gar nichts mitgekriegt
habe. Bei uns begonnen. Ja. Das ist Sabine Fratzke und ich in unseren Räumen und wir haben die ersten Workshops über die VH laufen lassen. Die VH hat die ganzen Geräte dafür von der LFK, glaube ich, bekommen und die haben wir dann hinterher Radio Free FM geschenkt.
Okay.
Aha. Also irgendjemand musste sie ja kriegen, bevor es Radio Free FM gab, damit ihr anfangen konntet.
Ja. Man sieht, es sind durchaus Verbindungen da, parallele Linien auch und wir sind ja, wie gesagt, auch heute ab und zu Gast bei euch, worüber wir uns sehr freuen mit Workshops.
Und wir zu Gast bei euch.
Ja, genau. dann ist das Lateinamerika-Komitee, aber auch uns mit einer festen Sendung mit drin, was ja auch aus euren Reihen kommt, ne? Der Lothar Heuser. Ja, eng verbunden miteinander. Das ist schön so, das ist gut so. Kultur in Ulm sollte auf jeden Fall stark, vor allem die freie Kultur, stark zusammenhalten. Das haben sie ja im Frühjahr auch bewiesen mit dem Kulturfrühling. Es wird ja nächstes Jahr auch wieder eingeben. Und da muss man sagen, die VH ist da schon irgendwie auch so ein bisschen ein Herzstück, sage ich mal.
Ja, ich denke, wir fühlen uns auch verpflichtet, weil wir eine gewisse Infrastruktur haben, dass wir die anderen zur Verfügung stellen. Und ich finde es genial, dass wir den Kulturfrühling auf die Beine gestellt haben. Und klar, die Organisation läuft bei der Henrike Alle, meiner Mitarbeiterin, zusammen und wir treffen uns in der VH. Und ich denke, es ist toll, dass es dieses Zusammenspiel aller Kultureinrichtungen in Ulm gibt. Ja, auch die städtische Kultur. Jetzt hoffen wir nur, dass beim nächsten Mal das Theater Ulm endlich mitmacht. Nicht wahr, Andreas von Stuttnitz, hast du das gehört? Denn sonst machen ja so ziemlich alle mit.
Das ist richtig. Ja, wir haben auch schon unseren ersten Programmpunkt. 22. Mai. März. Wann fangen wir am 20. März
an? Am 19. März diesmal an, aber die Eröffnung ist am 20.
Und am 22. ist bei uns in klassisch modern von Ikaros bis zum Schneider von Ulm. Mhm. Eine Stunde klassisch modern, Literatur und Lyrik zum Thema Höhenflüge. Das kann ich jetzt schon sagen. Der erste Programmpunkt steht schon.
Ja, super. Ja, und die VH wird nächstes Jahr 65. Wir machen eine ganze Festwoche und die machen wir auch zum Thema Höhenflüge, Visionen. Und diese Festwoche ist 2 Wochen vor Ostern, ich glaube so um den 14. oder 13. April, dann eine Woche. Da haben wir auch schon ein paar Programmpunkte, ist auch alles Höhenflüge.
Schön. Höhenflüge ist das eine, Wünsche und Wunschträume sind das andere. Du bist seit 19 Jahren in der VH, ja. 19 Jahre. Gibt es einen ganz großen Wunsch, den du dir bis jetzt im Zusammenhang mit der VH noch nicht erfüllt hast, auf den du immer noch zuarbeitest?
Also das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, das zu fragen. Denn wir haben wirklich 16 Jahre lang Finanzprobleme ohne Ende gehabt. Und das haben wir seit 2 Jahren nicht mehr. Und dann ist das Haus marode hoch 10 gewesen. Kon-Tiki war in ätzenden Räumen. Unser Tanzstudio wurde siffiger und war wahnsinnig teuer. Und ich nenne das alles, weil seit 2 Jahren hat sich alles zum Besseren gekehrt. Erst hat Kon-Tiki neue Räume bekommen, die wunderbaren am Stadtregal. Dann dieses Jahr im Juli haben wir ein neues Tanzstudio am Westbad. Traumhaft, kann man super Bewegungskurse machen, kann ich nur allen empfehlen. Ja, und jetzt seit 11. Oktober läuft der Kursbetrieb im Einsteinhaus. Da bin ich ja nun erstmal wunschlos glücklich.
Das wollte ich hören.
Trotzdem, also morgens könnte die VH mehr anbieten. Das ist das Erste. Zweitens, Geld. Aber Geld nicht für die VH, sondern für unsere Dozenten. Dozentinnen an der Ulmer Volkshochschule werden pro Stunde bezahlt und was sie da bekommen, ist zu wenig für ihre super qualifizierte Arbeit, die sie leisten. Und das können wir aber nur erhöhen, wenn das Land endlich seinen Zuschuss erhöhen würde. Baden-Württemberg ist, was den Landeszuschuss für die Weiterbildung angeht, das absolute Schlusslicht in Deutschland. Und das muss sich ändern. Und das Geld, was wir dann vom Land bekommen, das geht ganz bestimmt 1:1 zu den Dozentinnen und Dozenten. Dann, die Volkshochschule hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2012 sich entwickelt zu haben von der Schule der Demokratie zur Schule der Integration. Wir sind auf dem Weg ein ganzes Stück vorwärts gekommen, gerade jetzt durch die Sanierung. Wir haben die schönsten, größten Seminarräume jetzt reserviert für Deutsch als Fremdsprache. Wir haben die Beratungsräume neu verteilt, auch da super Räume im Erdgeschoss. Aber die Art und Weise, wie wir diese Kurse bürokratisch abwickeln müssen, weil wir Gelder vom Bund bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie personalintensiv das ist, wie teuer das für uns ist. Also mein Wunsch, was die Stadt angeht, wunschlos glücklich. Was Land und Bund angeht, da ist Verbesserungsspielraum.
Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen, dass diese Träume in Erfüllung gehen.
Nee, das sind keine Träume, das werden wir schon noch erleben.
Okay, gut. Also, sind wir jetzt tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Das war eine Stunde rund um die alte, neue VH, so wie ich es auf der Homepage angekündigt
habe. Und alle am Samstag um 18 Uhr kommen, alle sind eingeladen.
Alle, die kommen können, ich kann nicht kommen. Ja. Okay, sag mal, herzlichen Dank, dass du da warst. Es war schön.
Ja,
ich wünsche euch eine ganz tolle Eröffnungsparty.
Super,
unwahrscheinlich
danke.
Viel Erfolg in der kommenden, im kommenden Programm und natürlich auch weiterhin gute Zusammenarbeit.
Super,
das war die
Dank.
Plattform auf Radio Free FM. die 102,6. Am Mikrofon auf der anderen Seite war Rainer Markus Walter. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Auf dann. Stay tuned auf Radio Free FM.